und willkommen bei Stadtland vernetzt, dem Vodafone-Podcast für die Immobilienwirtschaft. Hier sprechen wir über Themen, die die Branche heute und morgen bewegen.
Herzlich willkommen und schön, dass Sie jetzt wieder dabei sind. Auch heute haben wir wieder eine sehr informative Folge für Sie gestaltet mit einem Novum. Denn wir sprechen heute zum zweiten Mal mit Frau Professor Peinghaus. Sie hat jüngst zusammen mit Frau Professor Zeitner eine Forschungsarbeit zum Thema Frugal Real Estate, also einem alternativen, auf Reduktion ausgerichteten Ansatz in der Immobilienwirtschaft, herausgegeben. Kurz zur Einordnung, was sich hinter dem Begriff Frugal Real Estate verbirgt. In den letzten Jahrzehnten galt vor allem ein Motto: Mehr ist mehr. Wachstum war die Devise. Nun vollzieht sich ein Wandel. Das Weniger steht im Vordergrund. Und das Weniger geht nicht zwangsläufig mit Verzicht einher. Weniger kann Freude erzeugen, Freiräume schaffen und für echte Mehrwerte sorgen. Jeder, der mal den Keller ausgemistet hat, kann das Gefühl vielleicht nachvollziehen. Wie genau das in der Immobilienwirtschaft gelingt, soll uns die Expertin erläutern. Höchste Zeit, mit Frau Professor Peinghaus über Frugal Real Estate zu sprechen. Herzlich willkommen zu Stadtland vernetzt.
Hallo Herr Heinkle, ich freue mich sehr, wieder dabei sein zu dürfen. Ich freue mich auf das Gespräch.
Also heute zum zweiten Mal, das letzte Mal eine Folge über künstliche Intelligenz in der Immobilienbranche und jetzt wieder so ein Trendthema und ein Zukunftsthema. Frau Professor Peinghaus, Sie sind Geschäftsführerin des Competence Center Process Management Real Estate, kurz CCPMRE, in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin sowie weiteren Partnern veröffentlichen Sie jährlich den PMRE Monitor, eine Umfrage unter Immobilienmarktexperten und der jungen Generation Z, Gen Z. Die aktuelle Forschungsarbeit beschäftigt sich mit dem Thema Frugal Real Estate. Ich habe mal recherchiert, das Wort frugal oder frugal bedeutet allgemein sparsam, bescheiden oder genügsam. Es beschreibt also eine Haltung oder einen minimalistischen Lebensstil, der sich durch den bewussten und effizienten Umgang mit Ressourcen auszeichnet. Was verbirgt sich hinter diesem, ich schätze jetzt mal, nicht jedem Profi geläufigen Konzept? Welche grundsätzlichen Fragen haben Sie auch zu dieser Studie veranlasst?
Als wir mit unserer Forschungsarbeit begonnen haben, war frugal auch für mich ein neues Wort. Wie gesagt, es steht eben für einfach, bescheiden, für nützlich. Und Frugal Real Estate heißt dann eben ein weniger in der Immobilienwirtschaft, ein weniger an Ressourcen, Flächen und Zeit. Und wie Sie aber auch gerade schon einleitend gesagt haben, ein weniger muss nicht unbedingt mit Verzicht einhergehen. Frugalität steht auch für einen Zugewinn. Und daher beinhaltet Frugal Management auch ein Mehr an Zufriedenheit, wirtschaftlichen Chancen und Sicherheit für uns, aber auch für die nachfolgenden Generationen.
Das haben Sie schon angesprochen, mehr ist mehr. Das ist jetzt vielleicht nicht mehr so der Zeitgeist, sondern weniger ist mehr. Inwieweit entspricht das dem aktuellen Zeitgang, gerade in der Immobilienwirtschaft?
Ja, ich denke, es ist aktueller denn je. Die Bau- und Immobilienwirtschaft, sie sucht dringend nach Möglichkeiten zur Komplexitätsreduktion. Und wir haben einen akuten Wohnungsmangel und Bauen ist zu teuer geworden. Das Produkt Immobilie viel zu komplex. Planungs-, Genehmigungs- und Bauprozesse sind zu langsam. Und diese Komplexität, die setzt sich später im Gebäudebetrieb fort. Ja, und zugleich haben die Unternehmen in den letzten goldenen Jahrzehnten der Immobilienwirtschaft zu viel Speck angesammelt. Es wurde viel Geld verdient und der Druck für Innovationen und zur Effizienzsteigerung war gering. Ja, und das muss jetzt anders werden. Und daher untersuchen wir in unserer Studie auch zwei Fragestellungen. Erstens, wie können wir die Komplexität von Immobilien reduzieren? Und zweitens, wie reduzieren wir die Komplexität in Immobilienunternehmen und erhöhen dadurch ihre Effizienz?
Komplexität, da will ich nachher auf jeden Fall drauf einsteigen, das leuchtet mir ein. Sie haben auch gesagt, Bauen ist zu teuer etc. Jetzt habe ich in Ihrem Forschungsbericht gelesen, dass Sie die Immobilienzeitung mit folgender Aussage zitiert haben. Es wird mit Hochglanz am Nutzer vorbeigebaut. Ist das auch eine Lehre, die Sie aus Ihrer Befragung ziehen?
Auf jeden Fall. Wenn man schaut, in Deutschland hat sich in den letzten 60 Jahren die Wohnfläche pro Kopf von damals 20 Quadratmeter auf aktuell nahezu 50 Quadratmeter mehr als verdoppelt. Und diese großzügige Flächenverfügbarkeit entspricht jedoch gar nicht dem Wunsch der Teilnehmer. Unsere Umfrage zeigt, dass die ideale Wohnfläche pro Kopf nur 41,8 Quadratmeter beträgt. Das sind immerhin 5,6 Quadratmeter weniger als der aktuelle Durchschnittswert oder eben ein Minus von 12%.
Also Flächenreduktion, der Wunsch leuchtet mir ein. Mhm. Allerdings hört sich das jetzt erstmal für mich an, wenn ich Immobilienunternehmen bin, dass ich da einen Umsatzverlust hinnehmen muss. Es gibt aber auch überraschende Ergebnisse in Ihrer Untersuchung, dass es jetzt nicht unbedingt zum finanziellen Nachteil, sondern auch, dass Ihre Missachtungen gar zu Risiken führen. Es ist ja ein vermeintlicher Widerspruch, aus Verzicht einen Mehrwert schaffen. Wie kann das gelingen?
Ja, das hört sich aus erster Sicht unlogisch an, aber es gelingt in der Tat. Also wir haben ja gerade gesehen, die Menschen sind bereit, ihre persönliche Mietfläche zu reduzieren. Das erzeugt aber nicht zwingend ein Gefühl von Entbehrung, sondern es entstehen positive Effekte. Weniger Heizkosten, weniger Instandhaltungskosten, weniger Aufwand in der Pflege. Und das führt eben auch einfach zu mehr Geld im Portemonnaie und mehr Freiräumen für Dinge, die einem Spaß machen. Und da ist ein frugales Wohnkonzept durchaus attraktiv und auch den Teilnehmenden einiges wert. Man ist bereit, für frugales Wohnen sogar einen Mietpreisaufschlag in Höhe von 3,2% zu zahlen. Und damit wird aus dem frugalen Wohnen durchaus ein lukratives Vermietungskonzept.
Wie entwickelt sich denn die Flächen pro Arbeitsplatz und was bedeutet die für die zukünftige Gestaltung von Gewerbeimmobilien?
Ja, der durchschnittliche Flächenverbrauch pro Arbeitsplatz, der beträgt heute in Deutschland rund 18 Quadratmeter. Und die Teilnehmer unserer Studie, die begnügen sich gerade mal mit 14,8 Quadratmeter. Das ist ein Minus von 3,3 Quadratmeter pro Arbeitsplatz oder eben umgerechnet ein Minus von 18%. Ja, wenn wir diese Reduktion von 3,3 Quadratmeter mal mit der Anzahl von 12,8 Millionen Bürobeschäftigten in Deutschland multiplizieren, wäre das im Ergebnis ein Büroflächenrückgang von 41 Millionen Quadratmeter. Das ist eine extrem hohe und vor allen Dingen eine abstrakte Zahl, um es plakativer zu machen. Das ist ungefähr zweimal der Büroflächenbestand von Berlin. Selbst wenn diese Reduktion nicht vollständig realisiert wird, sehen wir einen deutlichen Rückgang in der Büroflächennachfrage. Der ist ja heute auch bereits spürbar. Das Homeoffice spielt ja eine große Rolle und die aktuelle Wirtschaftsflaute. Rechnen wir jetzt die Zahlen aus unserer aktuellen Studie hinzu, dann wird das Büro langfristig ein Problem haben oder eben auch große Chancen für den Wohnraummangel bieten. Also die Transformation von Bürogebäuden zu Wohnraum, die kann eben eine der zentralen Lösungen für die Wohnungsnot sein. Und zudem werden die Innenstädte wiederbelebt und die Bau- und Immobilienwirtschaft erfährt einen wirtschaftlichen Auftrieb. Ja, und auch wenn die Zahlen zum Büroflächenrückgang zunächst alarmierend sind, sind das aber eben auch alles positive Aussichten und Chancen, die man nutzen kann.
Und trotzdem hört es nicht jeder gern, natürlich. Aber vielleicht geben Sie uns nochmal eine Zahl mit. Wenn ich jetzt den niedrigen Flächenbedarf in der Wohnfläche und den niedrigen Flächenbedarf bei den Arbeitsplätzen zusammensummiere, von wie viel Wohnungen sprechen wir denn dann, die neu geschaffen werden könnten?
Wir haben hier auch ein Rechenbeispiel gemacht. Wir haben die Bereitschaft zur Wohnflächenreduktion, die haben wir umgerechnet und wir haben dann den Gesamtbestand dividiert durch eine durchschnittliche Wohnungsgröße in Deutschland. Und wenn wir diese Bereitschaft zum Flächenverzicht einmal auf die Anzahl der daraus entstehenden Wohnungen umrechnen würde, dann würde rein rechnerisch ein Angebot von über 3,9 Millionen Wohnungen entstehen. Ja, und daraus wird deutlich, wir haben nicht zwingend eine Wohnungsnot, wir haben vor allen Dingen ein Wohnraumverteilungsproblem.
Also ich fasse jetzt mal zusammen, Frugal Real Estate zieht auf die Vermeidung des Unnötigen und die Maximierung der Nützlichkeit hin. Was bedeutet das denn für die Gebäudeinfrastruktur, sowohl im Neubau als auch im Bestand? Und vielleicht auch anders gefragt, wie kann Technologie dabei unterstützen, die Komplexität in der Immobilienwirtschaft zu reduzieren?
Frugale Gebäude sind vor allem eins: einfach im Bau und einfach im Betrieb. Und auf beides muss in der Planungsphase bereits Wert gelegt werden. Beispielsweise geradlinige Baukörper sind generell betriebsfreundlicher als Grundrisse mit Versprüngen. Oder Low-Tech-Immobilien sind wartungsärmer als High-Tech-Gebäude. Und wird zu Beginn eine natürliche Lüftung und Verschattung, beispielsweise durch Grünbewuchs, eingeplant, kann die energieintensive Klimaanlage gleich eingespart werden. Aber auch eine Blühwiese statt ein gemähter Rasen hilft. So wird Aufwand, Material, Sprit und Anreisezeit gespart und gleichzeitig die Biodiversität erhöht. Also ein Win-Win-Effekt aus weniger wird mehr. Ja, und um nochmal konkret auf das Thema Technologie einzugehen, frugal heißt ja einerseits natürlich mit einem Minimum an Technik auszukommen. Das steht eben für Low-Tech-Immobilien. Mal ein einfaches Beispiel dazu. Wir nehmen handbetriebene Kurbeln statt elektrischer Fensteröffner. Doch wir brauchen die Technik aber auch, um Energie einzusparen. Also das heißt High-Tech dort, wo sie uns hilft, den Gebäudebetrieb energieärmer zu gestalten. Das sind beispielsweise Systeme zur Klimasteuerung oder auch zur Wärmerückgewinnung.
Low-Tech-Immobilien, das hört sich für mich so an wie Back to the Roots, also keine KI und keine digitalisierten Prozesse oder Messtechniken in meinen Immobilien.
Es ist nicht ganz back to the roots. Ich würde mal sagen, die richtige Antwort liegt dazwischen und ich würde vielleicht hier von Smart Tech sprechen. Wir brauchen Low Tech überall dort, also keine Technologie, Verzicht auf digitale Systeme, wo sie unnötig sind, wo sie uns keinen Mehrwert bieten, wo sie quasi Schnickschnack bedeuten. Und gerade im Rahmen der Digitalisierung sind auch unheimlich viele Inselsysteme entstanden, also Systeme, die nicht kompatibel sind, ein großer Datensalat, der zu Komplexitäten geführt hat. Und wir brauchen die Digitalisierung aber natürlich dort, wo sie uns hilft, das Gebäude klimaresilienter und energieeffizienter zu machen. Und das ist bereits im Neubau, in der Planungsphase, können uns digitale Systeme oder KI-Lösungen dazu helfen, Simulationen zu rechnen. Also mit welchen Klimagefahren muss die Immobilie rechnen, wird sie konfrontiert werden? Oder eben im Gebäudebetrieb helfen Systeme dazu, das Gebäude auszusteuern, optimal auf die klimatischen Erfordernisse auszurichten oder auch zu prüfen, welche Räume sind denn eigentlich in Nutzung? Also wo haben Sensoren erfasst, dass diese Räume in Betrieb gewesen sind, sodass daraufhin auch eine Reinigung erforderlich ist? Ja, und die Digitalisierung, die brauchen wir natürlich auch als Wettbewerbsmittel, weil ein digitales Gebäude ist das, was der Nutzer will. Er will darin wohnen und arbeiten. Und diese digitale Infrastruktur, die ist erforderlich, um eben hier gerade im Gewerbegebiet als attraktives Gebäude zu gelten. Diese digitale Infrastruktur, die ist natürlich auch angreifbar. Wir sprechen hier von Cyberrisiken. Und diese Cyberrisiken, die muss natürlich nicht nur der Nutzer oder der Mieter der Immobilie mit seinem eigenen IT-Betrieb im Griff haben, sondern darauf muss auch schon der Bauherr oder Immobilieneigentümer ein Auge haben.
Ein 360-Grad-Ansatz. Sie haben gerade das weniger den Verzicht, die Komplexitätsreduktion angesprochen, aber gleichzeitig auch die blühenden Wiesen und die Biodiversität. Dauerbrennthema in der Branche sind die ESG-Vorgaben. Hier kann doch sicherlich das Konzept der Frugalität ebenso hilfreich sein.
Ja, auf jeden Fall. Die Bau- und Immobilienbranche, die verursacht ja global rund 40% des CO2-Aufkommens, einerseits im Bau und andererseits im Betrieb, insbesondere durch die Zementherstellung und eben das Heizen der Gebäude. Und im Neubau müssen wir uns fragen, ob wir nicht eigentlich schon genug gebaut haben. Frugal heißt eben nicht nur sparsamer neu zu bauen, sondern auch den Bestand besser zu nutzen. Also Leerstände umwandeln, ausrangierte Bürogebäude oder Kaufhäuser in Wohnen oder Schulen transformieren und vor allen Dingen auch Städte nachverdichten. Das sind alles notwendige Aufgaben im Bau. Und im Betrieb ist die Formel einfach: weniger Fläche heißt eben auch weniger Heizvolumen, sprich weniger Energieverbrauch. Und zudem ist Recycling ein zentrales Thema des frugalen Ansatzes, also die das zirkuläre Bauen und Materialien werden dabei wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt. Und ein Leasing der technischen Gebäudeausrüstung oder des Mobiliars würde eben auch deren Wiederverwertung erhöhen. Die Abrissmentalität wird reduziert. Ja, die Bau- und Abbruchabfälle in Deutschland machen über 50% des gesamten Abfallvolumens aus. Und daher brauchen wir hier auch zwingend ein Umdenken. Und dieses Umdenken, das kommt eben der Energieeffizienz und vor allen Dingen auch den ESG-Zielen zugute.
50%, das ist eine gewaltige Summe.
Allerhand.
Das war mir auch neu. Frage ich mich jetzt mit Blick auf die Wohnungswirtschaft. Also Sie haben es ja gerade angesprochen, ne? Bestand besser nutzen, Büros vielleicht in Wohnungen umbauen etc. Gibt es sonst noch übergeordnete wichtige Ableitungen, die Sie aus Ihrer Studie mitnehmen können oder mitgeben können, mit besonderem Blick auf die Wohnungswirtschaft?
Ja, in der Studie wird deutlich, die Menschen möchten einfacher, kostengünstiger und flexibler wohnen. Und die Energiekrise und der Klimawandel haben den Menschen gezeigt, mein Eigenheim ist teuer. Und so sehnt man sich nach mehr Kostensicherheit. Zudem wird aber auch das eigene Leben immer dynamischer. Wo werde ich zukünftig arbeiten? Im Büro oder im Homeoffice? Wo werde ich zukünftig leben? In der City oder doch eben im Grünen? Und wie gestaltet sich meine eigene Lebens- und Familienplanung? Bekomme ich Kinder und wie lange werden sie bei mir wohnen? Bleibe ich gesund? Kann ich den Lebensabend in den eigenen vier Wänden verbringen? Und diese Vielfalt an unterschiedlichen Lebensvariationen, die führen dazu, dass die Menschen mehr Flexibilität wünschen. Beispielsweise die Möglichkeit zur Teilung oder Zusammenlegung von Zimmern oder eine einfache Umwandlung von Kinderarbeits- zu Pflegezimmern oder auch eine modulare Wohnflächenerweiterung bei Geburt von Kindern oder eine Reduktion der Fläche, wenn sie wieder ausziehen. Und hilfreich sind an dieser Stelle auch im Vorfeld eingeplante Untervermietungskonzepte. So kann im Alter spontan die Senioren-WG gegründet werden. Ja, und bei all diesen Ideen, die das frugale Wohnkonzept bietet, spielt auch der soziale Kontakt eine große Rolle. Neue Wohnkonzepte sollen daher Möglichkeiten für Gemeinschaft und Konnektivität bieten. Das sind zum Beispiel gemeinsame Arbeits-, Kino- oder Leseräume, Werkstätten oder Hobbyräume, Spielzimmer für die Kleinen, Entspannungsräume für die Großen. Und das erhöht einerseits nicht nur den Nutzungsgrad der Flächen, es vermeidet eben auch die Einsamkeit der Bewohner. Ja, und besonders spannend, da mussten wir wirklich staunen, bei der Frage nach diesen gemeinschaftlichen Flächen ist der Wunsch nach einem gemeinsamen Arbeitsraum im Quartier viel größer als die Bereitstellung eines mieterübergreifenden Abstellraums. Also das heißt, man hat lieber den Staubsauger im eigenen Haus als den eigenen Schreibtisch. Ja, und wir sehen noch einen weiteren Trend in unseren Daten. Die Attraktivität der Großstädte, die hat sich seit Corona gewandelt. Die Top 7, also die großen Städte wie Berlin, Frankfurt, München oder Hamburg, die verlieren zunehmend an Attraktivität. Das Land, das gewinnt leicht. Die meisten Punktgewinne, die verzeichnen jedoch mittelgroße Städte. Wir haben uns natürlich gefragt, warum ist das so? Und die Gründe dafür liegen aber nicht im Wunsch nach mehr Wohnraum. Also die Flächennachfrage, die gestaltet sich unabhängig von der Region stabil. Wir haben allerdings gesehen, dass Wohnungen ohne Balkon oder Garten, ohne ÖPNV-Anschluss oder Immobilien in gesundheitsbelastenden Citylagen, die kommen vermehrt nicht mehr in Frage. Und die größte Chance auf die Realisierung aller drei Faktoren, die bietet eben die mittelgroße Stadt.
Leuchtet mir ein, also das waren ja schon eklatante Ergebnisse in Ihrer Studie. Die Attraktivität der Top 7, ne? -15%, haben Sie gerade gesagt, das Land gewinnt und +5%, hätte man vielleicht vor ein paar Dekaden so nicht gedacht. Da gibt es jetzt einen Umschwung. Jetzt haben Sie in Ihrer Studie auch neben den Wohn- und Büroobjekten, also Sie haben beides untersucht. Sie haben es ein bisschen schon angesprochen, Wohn und Büro. Aber wie unterscheiden sich die Ergebnisse? Inwieweit entstehen auch gerade für die Stadtentwicklung daraus neue Impulse?
Ja, bei den Wohnobjekten haben wir gesehen, ist eine Vereinfachung gewünscht und zudem eine Verschiebung privater Bereiche in den semi-öffentlichen Raum. Und auch bei den Bürogebäuden haben wir gefragt, was sind denn jetzt wirklich proprietäre Räume des Mieters und welche Flächen sollen mieterübergreifend oder gemeinsam mit der Nachbarschaft gewünscht werden? Und das Ergebnis ist sehr deutlich und hat uns auch überrascht. Für alle Flächentypen, vom reinen Büroraum über Cateringflächen, Sportmöglichkeiten bis hin zu repräsentativen Sitzungsräumen, wird nach innovativen gemeinschaftlichen Konzepten gefragt. Und Beispiele dafür sind mieterübergreifende Lösungen für die Haustier- oder Kinderbetreuung, ein Sharing hochwertiger Eventflächen oder auch die Schaffung von quartiersbezogenen Projekträumen und Ruhezonen. Wenn man sich das anschaut, dann hat das alles viel mit Kooperation zu tun. Plattformen sind gefragt, eigentümerübergreifende Netzwerke, Systemlösungen, die eben im Quartier gedacht werden. Und das erfordert ein Umdenken in der Stadtentwicklung, die klare Zonierung von Wohnen und Arbeiten, die ja über Jahrzehnte getrennt war, die hat ausgedient und wir brauchen hier gemischt genutzte Quartiere, die für Lebendigkeit und zugleich Flächen- und Energieeffizienz sorgen.
Sharing is caring, also ja, die Share Economy, die ist im Boom. Lieber den Coworking Space als den einzelnen abgeschiedenen Arbeitsplatz zu haben. Das hat natürlich Auswirkungen auf den Flächenbedarf und auf die tatsächliche Wohnfläche beziehungsweise auch den Flächenbedarf in den Büroräumen. Ich möchte jetzt nochmal auf das Thema Komplexität eingehen, weil Sie es gerade am Anfang mehrfach betont haben. Die Reduktion von Komplexität und Ressourcenverbrauch, als einer der Ziele davon sind Digitalisierungsmerkmale. Und jetzt, weil wir die letzte Folge über KI gesprochen haben, jetzt auch nochmal, können Sie die Ergebnisse des jetzigen PMR E-Monitors verknüpfen mit dem Thema KI. Welche Schlüsse können Sie daraus ziehen?
Ja, wie zu Beginn erwähnt, ging es uns ja nicht nur um die Reduktion von Komplexität in Immobilien, sondern auch in Immobilienunternehmen. Und diese Komplexität, die ist gar nicht mal so gering. Also im Schnitt beträgt die Ineffizienz rund 15%, was umgerechnet gut 5,6 Arbeitsstunden Mehrarbeit pro Woche heißt. Also Verschlankung ist gefragt. Und im letzten Jahr, im Monitor 2024, da haben wir uns eben mit den Chancen künstlicher Intelligenz beschäftigt. Und in dieser Analyse wurde identifiziert, dass wir durch KI 8,4 Stunden Arbeitszeit pro Woche einsparen können in der Immobilienwirtschaft. Und summiert man jetzt beide Werte, ist das ein Potenzial von rund 14 Stunden pro Woche. Ja, und damit sehen wir Komplexitätsreduktion und zugleich die digitale Transformation, also die Nutzung von KI, das sind zwingende Lösungen, um einerseits Ineffizienzen in der Branche in den Griff zu bekommen, aber eben auch den Fachkräftemangel auszugleichen.
Frau Professor Beinghaus, Sie haben vom Low-Tech-Gebäude gesprochen. Ist es jetzt ein Widerspruch, also sagen wir mal, Digitalisierungsmaßnahmen zu forcieren und KI einzusetzen, zu dem Konzept, was Sie eingangs erwähnt haben?
Aus meiner Sicht nicht. Wir müssen wissen, wo wir Technik brauchen und wo wir Technik vermeiden können. Technik ist teuer, Technik ist wartungsintensiv. Und wenn es darum geht, ein Gebäude zu kühlen oder auch die Wärme innerhalb der Räume zu sammeln, zu speichern, dann hilft uns ein einfaches Mittel, nämlich einfach die Dicke der Mauern. Das ist ein althergebrachtes Konzept. Wenn wir aber gleichzeitig sagen wollen, wir brauchen Technologie, um die Gebäudenutzung zu kontrollieren und daraufhin die klimatischen Bedingungen auszurichten, dann hilft uns sehr wohl Technik. Und dann ist eben die künstliche Intelligenz auch ein mögliches Steuerungselement. Und da gibt es wirklich viele gute Entwicklungen und es werden auch noch viele gute Entwicklungen hinzukommen. Die digitale Transformation, die ist ja sehr, sehr aktiv. Das sind KI-Systeme, die uns eben helfen, die klimatische Situation zu erfassen, das Nutzerverhalten zu erfassen. Ist eine Reinigung notwendig? Muss die Klimaanlage nachgesteuert werden? Ist die Wärme oder die Luftfeuchtigkeit ausreichend? Wie können wir das Licht aktiv steuern? Und das sind eben Möglichkeiten. Genauso im Bauprozess hilft uns die KI, gewisse Beschaffenheiten zu simulieren, um das Gebäude allein vom Grundriss her optimal dann an spätere Witterungsbedingungen auszurichten, um da dann eben auch den Heizbedarf oder den Kühlbedarf gering zu halten.
Also sie unterstützt auf jeden Fall uns im täglichen, in der täglichen Arbeit. Meine Erfahrung ist, wenn man versucht, Komplexität zu reduzieren, führt es meist zu einer höheren Komplexität. Mhm. Welche Strategien sollten Unternehmen der Immobilienwirtschaft verfolgen, um die Komplexität in ihren Organisationen, in ihren Operationen zu reduzieren und gleichzeitig dem Wunsch nach flexiblen, modernen Wohnkonzepten zu entsprechen? Haben Sie da hierzu einen Praxistipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ja, wir haben festgestellt, dass Unternehmen besonders gut sind, frugale, also unkomplexe Innovationen zu entwickeln, wenn sie eng mit ihren Kunden zusammenarbeiten. Das gilt sowohl in der Produktentwicklung, also im Entwurf neuer Wohnkonzepte, als auch in der späteren Nutzungsphase. Und dem Nutzer, dem soll die Möglichkeit gegeben werden, sich einzubringen. Das möchte er gerne, seine eigenen Wohnvorstellungen individuell zu gestalten. Also wir haben ein starkes Individualisierungsstreben in der Gesellschaft. Und auch auf Eigenleistung wird hier viel Wert gelegt. Und die Unternehmen sollten sich hier fragen, kenne ich die Wünsche meines Kunden wirklich? Habe ich ihn schon ausgiebig einbezogen? Dazu hilft eben eine Innovationskultur im eigenen Haus, ein Umfeld, in dem auch Fehler erlaubt sind. Und diese Offenheit, die ist extrem wichtig, um die eigenen Mitarbeiter zu motivieren und neue Ideen zuzulassen. Ja, und was zusätzlich hilft, das sind strukturierte, aber flexible Prozesse. Wir kennen das alles aus der Automobilwirtschaft. Da haben wir eine große Vielfalt. Wir haben eine große Produktpalette. Die Kunden können sich individuell das Automobil nach eigenen Wünschen konfigurieren. Und in der Immobilienwirtschaft brauchen wir eben diese Flexibilität auch. Wir müssen uns auf die Wünsche der Kunden ausrichten. Wir müssen hier mehr Flexibilität bieten, aber wir brauchen auch eine flexible, strukturierte Wertschöpfungskette, die dann trotzdem diese Wünsche dann auch effizient umsetzen kann.
Also standardisierte, automatisierte und natürlich digitale Prozesse, weil sonst, klar, wenn ich nur jedem individuellen Wohnungswunsch nachkomme, habe ich natürlich eine höhere Komplexität danach. Jetzt möchte ich einmal nochmal das große Bild erlangen und ich würde gern über die Grenzen schauen. Der Wunsch nach einer neuen Einfachheit besteht ja nicht nur in Deutschland. Sie haben ja im Rahmen Ihrer Studie mit Partnern aus der Schweiz und China zusammengearbeitet, zum Beispiel mit der Universität von Shanghai, die hat da mitgeforscht. Wie weit sind denn die anderen Märkte bei diesem Thema und was lässt sich auf hiesige Verhältnisse übertragen und können wir voneinander lernen?
Ja, wir haben in der Studie die Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz und China miteinander verglichen und wir kamen dabei wirklich zu erstaunlichen Ergebnissen. In China, da strauchelt ja bekanntlich der Wirtschaftsmotor und das Thema Frugalität ist dort längst in der Gesellschaft angekommen. Also insbesondere unter den jüngeren Bürgern der Volksrepublik ist die neue Sparsamkeit, die ist dort zu einem Hype geworden. Und das schlägt sich auch im Flächenbedarf nieder. Also der Anspruch an die Arbeitsfläche ist dort gerade mal halb so groß wie hierzulande. Und neben diesem quantitativen Ergebnis gibt es aber auch qualitative Effekte. In der chinesischen Kultur, da ist das soziale Miteinander stärker verankert. Also die Dichte der Bevölkerung ist deutlich höher. Und das hinterlässt auch seine Spuren bei dem Wunsch nach gemeinschaftlichen Bürokonzepten. Also die Bereitschaft, Flächen zu teilen, ist dort noch einmal deutlich größer, insbesondere bei repräsentativen Räumlichkeiten, bei Angeboten zur Entspannung oder zum Sport oder auch im Bereich von Betreuung und Service. Ja, und in dem Zusammenhang, da haben wir auch festgestellt, dass die Teilnehmer aus China stärker auf Systemlösungen im Arbeitsumfeld setzen. Was kann man sich jetzt darunter vorstellen? Also, dass neben der reinen Bürofläche gibt es ein Mobilitätsangebot oder auch eine unmittelbare medizinische Versorgung oder weitere Möglichkeiten eben zur sozialen Interaktion. Diese regionalen Schwerpunkte, die führen natürlich zu regionalen Lösungen. Wir haben gesehen, dass man in China zum Beispiel sagt, Recycling, das ist unser primäres Konzept, worauf wir hier unsere Bau- und Immobilienwirtschaft ausrichten. In Deutschland, wo man eher mit längeren Nutzungsdauern plant, dort setzt man eher auf das Thema Flexibilität. Das heißt, dass die Immobilie im Laufe ihres Lebenszykluses auch unterschiedlichen Nutzungen zugeführt wird. Und jetzt haben wir natürlich zwei Regionen. Die einen setzen auf Recycling, also die Kreislaufwirtschaft, die andere Region auf flexible Grundrisse und die Drittverwendungsfähigkeit. Und was natürlich ideal ist, diese regionalen Wissenscluster, die bergen einen enormen Vorteil. Wir können nämlich voneinander lernen.
Sie haben gerade die jüngere Generation angesprochen, die jüngere Generation in China angesprochen, die Sparsamkeit, die dort der Trend ist und auch, dass 50% weniger Flächenbedürfnis besteht. Jetzt blicken wir doch mal in die wirklich nahe Zukunft. Sie haben neben den Immobilienexperten auch die Generation Z, also Gen Z, befragt. Also Gen Z sind die Jahrgänge ab 1995. Nahe Zukunft deswegen, weil die Generation Z sind ja keine Kinder mehr. Sie entscheiden heute schon mit über Politik, beziehen heute schon Wohnungen, gründen Familien, gestalten die Arbeitswelt der Zukunft. Wie unterscheiden sich denn die Wünsche der jungen Generation in Deutschland von dem, was wir bisher so kannten?
Ja, wir sehen seit Jahren in unseren Daten, wir untersuchen ja die Generation Z schon seit einigen Jahren, und da sehen wir einen ganz generellen Trend. Die Generation Z, sie strebt nach Struktur, Stabilität und Sicherheit, und Besitz, das schafft eben auch ein Gefühl von Sicherheit. Und das zeigt sich auch im Flächenbedarf. Mit 43,2 Quadratmeter Wohnfläche pro Kopf erwartet die Gen Z etwas mehr Raum als die älteren Teilnehmer. Das ist ein leichtes Plus von 3%. Aber wir haben auch gesehen, ein hohes Sicherheitsbedürfnis, das steht auch einer Verantwortungsübernahme entgegen. Und daher begrüßt die Generation Z frugale Lösungen zur Reduzierung von Verantwortung und Risiken, wie beispielsweise die Gefahr von steigenden Instandhaltungs- oder Klimatransformationskosten. Ja, und dieser Wunsch oder auch, diese Scheu vor Verantwortung, die führt eben auch zu neuen Dienstleistungen, wie Versicherungen oder eben Systemangeboten. Sicherheit heißt heutzutage aber auch, eine Wohnung erst einmal zu finden und diese dann auch bezahlen zu können. Und daher setzt die Generation Z sehr stark auf die Bereitstellung von Mitarbeiterwohnungen durch den Arbeitgeber. Mhm. Ja, und die gute alte Werkswohnung erlebt hier also ein Revival, und sie kann wirklich eine richtige Anziehungskraft entwickeln bei der Gewinnung von jungen Fachkräften.
Die Renaissance der Werkswohnung, wer hätte das denn gedacht? Aber wenn man drüber nachdenkt, ja, das macht natürlich auch Sinn. Bei dem War for Talents, also wie schwer es ist, gute MitarbeiterInnen zu finden und diese dann noch zu halten, da wäre natürlich so eine Werkswohnung auf jeden Fall ein gutes Mittel dazu.
Auf jeden Fall, insbesondere im internationalen Kontext, wenn man eben nicht aus Deutschland kommt, wenn man vielleicht auch noch im Nachnamen direkt deutlich macht, ich bin nicht deutscher Staatsbürger oder eine deutsche Staatsbürgerin, ist das extrem hilfreich, wenn die Firma hier für Sicherheit sorgt und den Einstieg in das Land dadurch erleichtert.
Eine ganze Lebenswelt drumherum kreiert, so ähnlich wie es so manche großen Tech-Riesen in den USA ja schon machen. Passend dazu meine Abschlussfrage. Wenn wir uns in 10 Jahren hier wieder zum Gespräch treffen, die Generation Z ist dann zwischen 30 und 40 Jahre, ist in 10 Jahren Frugal Real Estate ein feststehender Begriff und das Konzept im Markt etabliert? Und viel wichtiger, wird eine Kombination aus Reduktion und Technologie die Art und Weise, wie wir Immobilien planen und nutzen, verändert haben?
Ja, also ich kann nicht sagen, ob sich der Begriff frugal etabliert haben wird, aber ich kann mit Gewissheit sagen, dass ein weniger entsteht und die Technologie uns dabei helfen wird. Und wir müssen reduzieren, allein aus Gründen der Klimatransformation. Wir haben den Effizienzdruck in der Immobilienwirtschaft und eben auch aufgrund des hier sehr klar deutlich gewordenen Kundenwunsches nach Vereinfachung.
Ganz klar, weniger ist mehr. Das wird der Trend der Zukunft sein. Ich danke Ihnen, dass Sie diesen langen Ausblick für uns gewagt haben. Ich bin sehr gespannt, was da kommen mag. Ich bin jedenfalls davon überzeugt, dass wir zwei, Frau Professor Pine-Rose, uns früher widersprechen werden. Für heute sage ich Ihnen vielen Dank für die Einblicke in ein neues, innovatives und nachhaltiges Konzept und vielen Dank für die Impulse und Denkanstöße, die Sie uns heute gegeben haben.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Heinkle.
Und bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich, dass Sie unserem Gespräch gelauscht haben. Die ganzen Informationen wie den PMRE Monitor 2025 haben wir für Sie in den Shownotes verlinkt. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Stadtland vernetzt weiterempfehlen, auf Ihrer Podcast-Plattform bewerten und, damit Sie zukünftig nichts verpassen, Stadtland vernetzt abonnieren. Tschüss und auf Wiederhören, Ihr Christian Heinkle und das Team Immobilienwirtschaft der Vodafone.
Das war Stadtland vernetzt. Der Vodafone-Podcast für und mit der Immobilienwirtschaft. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Bleiben Sie mit uns vernetzt und abonnieren Sie unseren Podcast.